Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Sie heißen Brock. Jetzt ist mein Thiel oder Alben. Ich habe mir einen schönen Text überlegt, der, jetzt ist er da wieder da. Also Sie heißen Brock, Thiel oder Alben. Sie sind alle auf ihre ganz besondere Weise Ermittler. Und Sie, was wollte ich sonst noch sagen? Das geht gut los hier, Hanno. Sie geht sehr, sehr gut los. Also Sie sind alle auf ihre ganz persönliche Art und Weise Ermittler. Man guckt Ihnen gerne zu, ob Sie nun tough sind, ob Sie versnobbt sind, ob Sie Haare haben oder nicht. Sie passen alle zu ihm und Sie stehen ihm alle gut. So, Hanno Ferch ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ging richtig gut los, weil mein Teleprompter, in den ich mir einen sehr schönen Text geschrieben hatte, leider ausgefallen.
Aber ich habe ganz aufmerksam geschaut, wie du jetzt improvisierst.
Das kann ich ganz gut.
Geht gut, ja.
Aber der Text, den ich mir überlegt hatte, war noch etwas schöner als der, den
ich... Ach, das war schon zauberhaft.
Ich habe gehört, du kommst frisch aus San Francisco.
Ja, richtig, ja.
Und hast da was anderes gemacht als sonst. Das war jetzt keine Rolle, die du gespielt hast.
Nee, ich habe die Stadt erkundet, ich habe die Stadt vorgestellt. Nun für einen Film und habe diese Stadt kennengelernt. Ich war noch nie in San Francisco.
Ah, du warst noch nie
da? Ich war noch nie da. Ich war in Boston, New York ist man natürlich schon oft gewesen, Los Angeles. Wo denn noch? Seattle, Miami und war... Total hin und weg. Bin super begeistert von San Francisco. Eine tolle Stadt, so liberal und die Mischung zwischen noch so Alt-Hippie-Vierteln und das Castro-Viertel, das für alle Gender-Familien ein offenes Herz hat und eine große Tradition. Und die Mischung mit diesen ganzen Hightech-Konzernen. Silicon Valley ist nur eine Stunde weg. Und die Stadt ist natürlich geprägt von AI und von diesen Tech-Firmen und der ganzen... Und also diese Mischung ist wahnsinnig schön. Dann geht es ständig so rauf und runter, wissen wir alle noch.
Cable Car auch
gefahren. Ich habe heute irgendwas gelesen, da ist ein Unfall gewesen, da ist ein Auto davor gefahren.
Ach.
Ja, und beim Hochfahren ist das... Cable Car irgendwie abrupt angehalten und es sind irgendwie 15 Leute verletzt und so. Aber das Sicherste, was man machen kann. Und ich bin Waymo gefahren. Das sind,
was ist das?
Das sind Autos, die fahren einfach ohne Fahrer.
Ach, das sind diese...
Diese von Google. Ist das so eine Unterfirma oder eine Kombination mit Waymo? Das ist die Firma. Das sind weiße Autos. Die haben überall Sensoren. Die kann man buchen auf eine App wie Uber oder irgendwas und die fahren für ein bisschen mehr irgendwie Fee, aber die sind, ich glaube, 800 Autos in San Francisco und der Area und in noch vier anderen Städten. Das ist die ersten 5 Minuten.
Unheimlich, oder?
Ein bisschen komisch und dann ist das gut, weil das geht flott und Zeug und geht wunderbar. Und man bucht das, steht vor der Tür, dann geht man ran, wird erkannt, klack, geht die Tür auf. Hello, hi now.
Spricht mit einem auch noch.
Welcome. Und dann wird man in so drei Richtlinien eingewiesen. Und dann gibt es ein Display, Touchplay oder Go und Boom. Und dann muss man drauf und dann, klack, geht's los.
Das ist ja spannend.
Und jedes Mal, wenn er in eine andere Straße geht, irgendwie heading to Market Street. Und so, das geht. Es ist super, ist der Wahnsinn. Also es ist, es funktioniert und es geht, ist sehr spannend.
Ja, das ist die Zukunft.
Also,
man muss es einfach mal ausprobieren und dann, glaube ich, gewöhnt man sich.
Die sind schon ganz schön weit damit.
Hanno Ferch ist zu Gast und bevor wir weiterreden, stellt Andreas Moll ihn Ihnen noch mal näher vor.
Er beherrscht die Kunst der Verwandlung, überzeugt auch im Weihnachtspulli und mit ungewohnter Frisur.
Hallo, ist alles in Ordnung?
Hanno Ferch im ZDF-Weihnachtskrimi Dahlmanns letzte Bescherung mit vielen Stars.
Willst du deinem Bruder nicht vielleicht auch Hallo sagen?
Oh ja, gerne, wenn er mir die 4 Millionen zurückgibt, die er meinem Unternehmen gestohlen hat.
Der Film spielt in Österreich, wo am Salzburger Mozarteum seine Schauspielkarriere begann. 1997, das Erfolgsjahr, Ferch-Festspiele im Kino mit vielen großen Produktionen wie Comedian Harmonists. Als Ermittler in Gutiel jagt er Verbrecher, zuletzt in Venedig.
Signore Thiel, das sind die Quittungen von den Lederjacken.
So mal wenigstens die Unterlagen. Grazie.
Charakterrollen und klare Kante.
Das geht hier um einfach alles.
Schauspieler Hanno Ferch.
Ist wirklich verrückt, wie so eine Perücke das Gesicht verändern kann, ne?
Mhm.
Magst du das?
Ich mag das sehr.
Suchst du dann aus, was für eine Art von Frisur du gerne haben möchtest?
Na, ich hatte ja mehrere Rollen. Ich habe bei den Almen,
bei Almen ja auch,
mit
ja.
so einer Poppermatte und die Kudamm-Saga, die Mehrteile, also die mehreren Kudamm-Filme, da war auch eine Perücke im Spiel. Ich habe bei Hildegard von Bingen mit Margarete von Trotter als Regisseurin, das ist schon länger her, hier mit Kurti, wie heißen die, einen...
Mit so einem Afro-Look, oder?
Nein, ich habe hier oben alles weggehabt und hier unten so einen Kranz.
Ach so, so eine Clowns-Frisur.
Genau.
Mönch.
Ein Mönch. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Es gibt eine Menge Rollen, die ich mit Perücke spiele. Und da hatte ich das Angebot der Regisseurin gemacht. Ich habe gesagt, guck mal, wir haben Thomas Thieme, wir haben Jürgen Vogel und mich. Wir alle mit großer Haarpracht, privat. Wollen wir nicht einen anders machen als... Und ich bin ja ein Adoptivsohn in der Geschichte. Thomas Thieme ist der Dahlmann, der zu Weihnachten einlädt in dieses Jagdschloss. Und seine Kinder kommen alle mit Anhang. Und das haben wir ausprobiert. Und die Regisseurin hat gesagt, ja, das machen wir, das ist gut. Irgendwie. Der Alte, einer mit, der eh ein bisschen außer der Art ist. Und dann Jürgen.
Ist schon ein Weihnachtsfilm? Und läuft ja am 22. Dezember.
Läuft in Österreich am kommenden Samstag und hier bei uns am Montagabend. Ja.
Und dein Charakter, was ist das für ein Typ? Also ist Adoptivsohn?
Er ist der Leiter dieser Firma, dieser Dahlmann, ein großer Fleischproduzent, der Patriarch dieser Familie ist, der zu Weihnachten jetzt einlädt. Alle kommen ins Österreichische reingefahren und dann gibt es eine große Überraschung. Okay. Und von der ich eigentlich als der Firmenleiter wissen müsste. Und das ist eine ganz große Überraschung. Und da kommen noch mehrere Überraschungen. Und dann gibt es eine Art Agatha Christie-Situation. Das ist es. Man ist eingeschneit, keiner kommt weg. Und es passiert was. Und es ist wie beim Mord im Orient Express ein bisschen. Und einer ist da und muss rausfinden, was los war. Und alle haben eigentlich ein Motiv.
Okay, also klingt nach einer spannenden und auch trotzdem auch lustigen
Geschichte. Es wird sehr
lustig,
ja.
Wir gucken mal kurz rein. Dahlmanns letzte Bescherung.
Fehlt nur noch unser Ältester. 1er AB, BWL-Studium, Bilderbuchfamilie. Darf ich vorstellen, Leander.
Hast du gesehen, das war Jochen.
Weihnachten in den Bergen, Schneefamilie, das wird sicher ganz toll. Deine Worte.
Na, endlich.
Solltest du vorhaben, dich wie ein Idiot zu benehmen, reiß ich sofort ab und du kannst dir dein verlogenes Fest sonst wohin schieben.
Frohe Weihnachten.
Hallo.
Ich gehöre zu Therese.
Mein Beileid.
Willst du deinem Bruder nicht vielleicht auch Hallo sagen?
Oh ja, gerne, wenn er mir die 4 Millionen zurückgibt, die er meinem Unternehmen gestohlen hat.
Das ist nicht dein Unternehmen, das ist ein Familienunternehmen.
Oh, hast du das gehört? Sie hat das Wort Familie gesagt. Jetzt zerfällt sie gleich zu Staub wie ein Vampir.
Merkt man. Man merkt schon die Tonalität auch in diesem kleinen.
Naja, die Ausflug. Mögen sich alle ganz besonders.
Ja, die haben sich richtig lieb. Und der Schnee, haben wir knallhart recherchiert, der ist gar nicht echt?
Doch, der Schnee ist echt. Er kam noch nicht vom Himmel dort, wo wir gedreht haben.
Sondern?
Südlich von St. Pölten war das, irgendwo im höheren Gelände, da wo dieses Haus war. Der kam aus Wien. Es gibt in Wien eine Eisbahn draußen, die wird, wie so Eisbahnen sind, die werden alle 1 bis 2 Stunden mal mit so einem Schneeschieber, mit so einer Maschine gefahren. Und dann ist da so eine halbe Tonne, die wird gesammelt. Und jeden Abend wurde von da mit einem LKW der Schnee nach dahin transportiert, an einer schattigen Stelle unter eine Plane. Weil, wenn wir draußen gedreht haben, musste Schnee hin. Und es war dieses Jahr, Februar, März, ist gedreht worden, dann doch zu mild.
Ja, aber der hält dann gerade so
eben für die 6 Stunden, 7 Stunden, die man draußen ist oder wird nachgelegt und immer wieder aufbearbeitet oder einfach, ja, wir brauchen noch was.
Ja.
Für diesen Stück, wo wir jetzt drehen, das da hinten ist uns egal. Und das war der Schnee aus Wien.
Ja, und diese Truppe, also der Jürgen Vogel, Anja Kling, das sind ja alles Leute, mit denen du wahrscheinlich schon häufiger zusammengearbeitet hast. Dann, ich habe gehört, ihr habt dann so wie so eine Art WG da gewohnt.
Na, wir waren irgendwo, wo es keine Hotels gab. Das ist ein auf so einem Hochplateau gewesen und dieses Jagdhaus war das Motiv. Das wurde gefunden und sollte das stattfinden. Und dann hieß es, wo wird gewohnt? Es gibt in der Nähe einen Golfclub, der war zu, mit einem Golfhotel, das war auch zu. Und das wurde aufgemacht. Und dann haben wir da, es gab aber kein Restaurant dazu. Es gab nur 2 große Kühlschränke für uns. Schauspieler waren alle in einer Ecke, in einem Trakt. Und wir durften sagen, was wir brauchen heute Abend. Und das wurde dann reingetan. Und wir waren wie so eine Klassenfahrt, war das. Das habe ich, mein Gott, so ein Film, mit dem das nicht abends die, die in der Stadt wohnen, nach Hause gehen und dann sind die alle weg und man selber irgendwie allein im Hotel. Sondern alle waren da, weil keiner konnte weg und alle, es ist ein Ensemblefilm, sind auch eigentlich fast jeden Tag dran gewesen. Und wir hatten die besten Runden. Dann haben wir zusammen irgendwie Sport gemacht vom großen Bildschirm oder abends ein Glas Wein getrunken oder zwei. Und irgendwie eine Nacht bin ich mit Thomas Thieme, weil wir am nächsten Tag frei hatten und nicht weg waren. Und sind wir bis morgens um 6, glaube ich, hängen geblieben.
Da gab es
Champions League und dann war 10:30 oder 11. Und dann hat er gesagt, ach, weißt du was, trinken wir noch einen. So, und dann, ja, dann war James Bond im Fernsehen und danach gab es noch was anderes und so. Und dann auf einmal kam einer von den Damen, die erste in der Maske war, schon für den Drehtag drauf, um 6 vorbei und sagt, ihr seid ja immer noch hier. Wer sind denn? Oh, okay. Also es war, sowas hat man nicht, wenn man in der Stadt ist, in der die Hälfte irgendwie oder die meisten leben. Und dann, das geht nicht, das alle, hauen alle ab.
Ja,
da waren alle da.
Das ist wahrscheinlich für die Arbeit dann sogar besser, oder? Wenn du so ein bisschen familiär noch zusammen bist nach dem anderen.
Also wir verstehen uns alle gut, wir kannten uns fast alle, bis auf ein paar Kollegen, die dazugekommen sind. Aber das war schon mal eine Grundsituation, die eigentlich super ist. Geduld muss man haben in so Szenen, wo viele Szenen sind, wo immer 12 Schauspieler in alle Richtungen sitzen. Und das dauert lange, bis so eine Szene im Kasten ist. Und es war herrlich. Wir haben tolle Gespräche gehabt, wir haben uns super verstanden. Wir haben gemeinsam gekocht, wir haben ein Fläschchen aufgemacht und dann ging es weiter.
Ja, schön. Einer von denen, die dabei waren, soll jetzt auch noch zu Wort kommen. Bitte schön.
So, lieber Heino, also liebe Grüße von mir. Ich drehe hier gerade in der Pathologie. Du kennst solche Drehorte ja. Wir beide haben ja schon viele, viele Jahre zusammengearbeitet. Ich wünsche dir alles Liebe in der Sendung Das. Und habe mich sehr gefreut, dass wir wieder zusammengearbeitet haben. Vor allem, dass du endlich mal meinen Bruder spielen konntest, was ich finde, was ja schon überfällig war. Und das hat großen Spaß gemacht. Ich drück dich und wünsche dir eine schöne Zeit, mein Lieber. Liebe Grüße.
Herr Jürgen, ihr kennt euch sehr gut, ne?
Ja, wir kennen uns vor allem lange auch schon. Also Das Leben ist eine Baustelle, ist ja auch schon ewig her. Da haben wir auch zusammen gedreht und man sieht sich immer wieder. Und wir kennen uns lange, ja, ist ein Schatz.
Und du, ihr wolltet immer mal Brüder spielen? Oder war das so ein...
Naja, das war jetzt so ein bisschen aus der kalten Hose gezaubert. Aber er hat dann sicher auf unsere gemeinsamen Friseur angespielt, dass wir natürlich perfekte Brüder sind, was wir diesmal auch gemacht haben. Aber da habe ich ihm mit der Perücke natürlich einen Haken geschlagen.
Ja, ich habe Jürgen Vogel, glaube ich, noch nie mit der Perücke spielen sehen. Oder macht er das auch manchmal?
Doch.
Ja?
Doch.
Ich habe ihn nicht vor Augen.
Doch. Irgendwas, mir fällt es gerade nicht ein, aber ich habe ihn auch schon gesehen, doch.
Ja, auf jeden Fall, damals letzte Bescherung, das gucken wir uns an, am 22. Auch so ein toller Schauspieler wie Heino Ferch hat ja mal klein angefangen und sich von Lehrern oder Lehrerinnen zeigen lassen, wie man die Kunst des Schauspielens erlernt. Natürlich gehört auch Talent dazu und Durchhaltevermögen. Wie hart, aber auch schön es ist, ganz am Anfang des Traumberufs zu stehen, das hat Susanne Gliffe an der Hamburger Stage School beobachtet.
Kurz vor Weihnachten. An der Hamburger Stage School wird noch intensiv trainiert. Der zweite Jahrgang performt zum Broadway-Klassiker A Chorus Line. Es ist ein tägliches Gewusel, wenn die 200 Musical-Schülerinnen und Schüler in ihre Kurse strömen. Mit gleicher Leidenschaft wie die Schüler arbeitet das Team aus Tanz-, Gesangs- und Schauspielprofis, das sie anleitet. So wie Ansgar Schäfer, selbst Schauspieler und auf den großen Musicalbühnen zu Hause.
Wir kriegen es hin. Komm, wir probieren es aus. Lass es ausprobieren, dann kriegen wir es besser hin.
Heute auf dem Stundenplan Liedinterpretation.
Dann kommt der große Moment. Achtung und.
Rocky, halt. Fight from.
Hier. Rocky. Oh. Du, lieber zu viel als zu wenig. Und dann können wir immer noch was wegnehmen.
Ja. Rocky, fight from the heart. Immer nur hieß es, ich bring's nie zu was. Und ich hab's schließlich selber gedacht. Immer nur ausgezählt, so kenn ich das. Bis auf heute Nacht.
Zu früh. Geht eine halbe Sekunde später hoch. Eine halbe Sekunde, eine Millisekunde später.
Das macht mir wirklich große Freude, weil es hier ein großartiges Leben ist. Wir leben hier zusammen, wir gehen durch Tiefen, wir gehen durch tiefe Tiefen, wir gehen durch große Höhen. Und das lässt mich wirklich fröhlich durch den Tag gehen. Erschöpft am Ende, aber sehr, sehr fröhlich.
Ja, ist ja schön, ja, dass wir aufrecht gehen und sowas, dass wir eine gute Haltung haben und so. Das ist alles prima. Und lass hier wirklich im Bauch noch mehr los.
Bei ihm steht immer im Vordergrund, alles zu geben. Also wirklich komplett immer einfach alles reinzustecken, die ganze Energie, die man hat.
Er sagt auch immer, seid mutig, benutzt euch, genau. Und dann kann alles nur besser werden.
Grenzen ausprobieren, sie überschreiten, sich verbessern. Maler Günther geht jeden Tag diesen Weg. Und alles, ohne zu wissen, ob die Stimme und der Körper 3 anstrengende Jahre durchhalten. Der Stundenplan ist eng getaktet. 22 Fächer in 3 Jahren, jeden Tag 10 Stunden.
Wer danach hier rausgeht mit dem, was wir ihm mitgeben, der wird seinen Weg finden. Und da gibt's, die Bandbreite ist riesengroß. Die Bandbreite ist riesengroß. Aber wenn du selber siehst, dass du deine Persönlichkeit geformt, geschult, trainiert, erlebt hast, dann hast du einen großen Vorteil.
Auf die Plätze, fertig, los.
Körper und Sprache.
Go, Laura. Laura, lauf.
Der Spezialkurs von Ansgar Schäfer.
2, 1.
Laufen denn die Sprechwerkzeuge schon?
Streck den Kopf nicht vor. Ja. Und den Kiefer dazu.
Wir lassen die Hände oben und lassen sie mit einem kleinen Seufzer fallen.
Es geht um Aussprache, Energie und Körperlichkeit und den Mut, sich mal zum Affen zu machen.
Langsam, langsam. Und lass den Atem wiederkommen. Poh! Jawohl. Ha! Ja, mit Druck. Pa!
Es geht so manche Sachen, wo ich denke so, oh mein Gott, irgendwie peinlich. Aber wenn man dann darüber geht, es macht einfach immer Spaß.
3 intensive und fordernde Jahre. 3 Jahre, bis es endlich auf die große Showbühne geht.
Ja, interessant. Aber für dich ist das wahrscheinlich, daran hat sich nicht so viel geändert seit deiner Zeit, oder?
Das ist genauso damals gewesen. Gesangstraining hatten wir auch. Auf meiner Schule, ich.
Ja, wir sind ja extra nach Salzburg gegangen, weil du ja da auf dem Mozarteum warst. Ja,
ist großartig, komm ins Studio. Ist der Blick aus dem Café Bazar rüber, auf die Burg zu sehen. Zauberhaft, toll.
Und was kommen da so für Erinnerungen hoch? Warst du oft in diesem Café in dieser Zeit?
Also ja, das ist nur, damals war das Mozarteum nur 5 Minuten davon entfernt. Also eine Pause von einer Stunde, was selten war, aber da ist man gerne mal hingegangen für Sacherwürstel oder für, was weiß ich, Schinkenfleckerl oder irgendwas, irgendeine Nachspeise, der Kaiserschmarrn und das ist mit dem Blick, das sieht genauso aus. Man sitzt auf der Terrasse oder drin, guckt auf die Altstadt über die Salzach zur Burg hoch.
Es sieht sehr schön aus.
Ein Hotspot in Salzburg. Das Bazar und das Café Tomaselli auf der anderen Seite in der Altstadt sind die beiden großen Kaffeehäuser.
Und wenn du so an diese Zeit der Ausbildung zurückdenkst, war das eher hart, weil es stressig war, weil man ja noch ein bisschen unsicher ist und viel lernen muss? Oder überwiegt das die Freizeit und der Spaß, den man hatte?
Na, Freizeit gibt es nicht. Das war also im Mozarteum es ging um 9 los mit Körpertraining für alle. Und dann kam die Tanzunterricht, die Sprich- und Gesangsunterricht, wie eben gehört. Das war genau das Gleiche, was wir auch gemacht haben. Dann gab es ein bisschen eine Stundenmittagspause und dann wurde irgendwann Literatur. Und dann wurden die Rollentrainings, der dramatische Unterricht am Nachmittag gemacht. Und dann hatten wir 2,5 Jahre abends ab 8 Improvisation.
Ach so.
Bis um 10:30. Das waren so die ersten 2,5 Jahre.
Also gar nicht, man konnte nur nach der Improvisation vielleicht mal ein bisschen
was. Ja, man hat mittags eine Stunde gehabt und mal zwischendurch eine Stunde oder so, wenn man gerade nicht dran war in so Einzelunterricht. Aber ansonsten war das, was ja toll ist, ein straffes Programm.
Ja, und weil die jungen Leute gerade, es war so schön zu sehen, finde ich, wie begeistert die noch sind vom Beruf, aber gleichzeitig auch ein bisschen unsicher. Wie warst du da? War bei dir von Anfang an klar, das wird was mit mir, mit der Schauspielkarriere?
Nee, zu Anfang ist man euphorisiert, man ist aufgenommen von so 1500 Leute sprechen vor, durch mehrere Runden und dann bleiben am Schluss 15 übrig. Und dann sind erstmal alle, boah, super. Das geht 2 Jahre geht es dann so mit Ups und Downs. Und dann kommt schon die große Frage irgendwie, will man mich da draußen und kann ich wirklich was? Oder bin ich gefragt? Auch bin ich ein Typ, der gefragt ist zu der Zeit? Das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache und was gerade so eine Welle ist. Und das hat schon sehr stark auch alles so geprägt. Und das ist ja auch wichtig, um sich darauf einzulassen, um auch sich zu öffnen. Ich war ja irgendwie kräftig. Mit Sport bin ich ja in diesen Beruf gekommen überhaupt.
Genau, als Turner.
Und damals, genau, ne? Das hat mich auf die Bühne gebracht, ein paar Jahre vorher. Und das muss man auch ein Stück ablegen, aber auch wieder noch halten, aber sich ja irgendwie öffnen und für den Beruf überhaupt erstmal ganz anders aufstellen. Und dafür sind diese 3 Jahre Dafür sind diese 3 Jahre da. Und dann geht's um die Wurst.
Hast du noch Kontakt zu denen mit den Kommilitonen, oder wie man das nennt, von damals?
Ich hatte zwischendurch über die Jahre mit so 2, 3 immer Kontakt. Aber jetzt gerade, und das ist der Blick auch gewesen, wir haben uns gerade vor 8 Wochen zu einem Klassentreffen getroffen. Ach. Also bis auf einer, der kurz vor Kanada irgendwo nicht die Reise angetreten hat, nach Österreich, sind alle gekommen. Und es war ein Tag, der bis in die Nacht und in die frühen Morgenstunden ging. Mit anderen, die man lange nicht gesehen hat. Aber so untereinander haben alle so ein bisschen Kontakt gehabt. Aber das war eine ganz toller Tag.
Aber es ist ja spannend, da mal zu sehen, aus wem wirklich was geworden ist. Also gerade im Schauspielberuf. Und manche sind da vielleicht auch irgendwo hängen geblieben und haben nicht so eine dolle Karriere gemacht, oder?
Ja, manche spielen noch Theater in kleineren Städten. Oder manche machen ganz was anderes, irgendwie so berufsverwandte, schauspielverwandte Berufe. Und manche schreiben. Einer macht, der in Kanada ist, der ist jetzt Geistlicher. Der steht vor einer Gemeinde und macht seit 20 Jahren, ist er da. Reverend.
Interessant, sagt man ja oft, dass der Schauspielberuf und der Beruf des Geistlichen, dass da viele Parallelen
gibt. Na, man hat ganz viele, die Schauspieler werden, die als Kind Ministranten waren oder in der Jugend.
Ja, genau.
Also dieser Weg schon vorne irgendwie vor, so einen Auftritt zu machen und da sind Leute, die sind in der Kirche und gucken und man hat so seine Aufgaben und das ist ein bisschen Nervosität dabei und das Lampenfieber ist da schon ein bisschen, hat schon getriggert und das ist etwas, was man oft hört.
Ja. Magst du denn so die österreichische Lebensart? Du drehst doch auch in Wien regelmäßig, ne?
Ich drehe, ja, viel in Wien. Ich habe eine Reihe, Spuren des Bösen.
Genau.
Wo ich einen sehr grantigen Psychologen spiele, die in Wien spielt. Ich habe oft in Österreich gedreht und drehe wahnsinnig gerne. Ich bin zum Studium nach Norddeutschland darunter gekommen. Das war natürlich erstmal ein ganz anderes Lebensgefühl. Und das hat mich sehr, sehr geprägt und das habe ich sehr geliebt. Und das ist anders und ich bin ein halber Österreicher.
Ich wollte gerade sagen,
im Herzen.
Ja, was würdest du sagen, was haben die Österreich uns Norddeutschen voraus, also von der Kunst zu leben?
Ist ein bisschen weich. Ist ein bisschen weicher. Man rutscht zusammen, ist gesellig und es ist, ein Land, die gerne Gastgeber sind, die gerne dich willkommen heißen in Hotels, kennen wir alle aus den Urlauben, oder in Kaffeehäusern, in tollen Restaurants. Und es ist eine weichere Lebensart und es ist sehr viel sinnlicher.
Ja, und die haben ja auch so einen Charme.
Ich
mag dieser Schmäh, oder wie man das nennt.
Auch. Na, der Schmäh ist in Wien.
Aber ich mag so, das irgendwie, das ist ein bisschen schmierig, aber trotzdem finde ich das auch ganz charmant.
Ja, aber ansonsten ist es ja auch schon sehr bodenständig, also wenn man nicht in Wien ist. Und was ich auch sehr liebe, und wenn man mit dem Schmäh gut umgehen kann, hat das sehr viel Gusto. Es gibt ganz andere Ecken, in Tirol ist es ganz anders und in Vorarlberg.
Ja, ja.
Aber es ist trotzdem, es ist so ein bisschen, es ist mehr, kommt so rein und magst du Schnapsal.
Magst du Schnapsal. Das ist übrigens kein Schnapsal, das ist nur Kinderpunsch.
Das ist Kinderpunsch.
Heino hat es ja gerade schon erwähnt, er ist ja nicht nur ein großartiger Schauspieler, er ist auch extrem sportlich, hat ja mal auf sehr hohem Niveau geturnt. Dass Körperbeherrschung und Sport auch die mentale Stärke fördern, davon ist auch Ahmad Faranak überzeugt. Dank seiner Disziplin hat er nämlich schon so manche Krise gemeistert. Karin Rowold stellt Ihnen den jungen Mann vor.
Für Ahmad Faranak ist Parkour mehr als nur ein Hindernislauf. Parkour gibt ihm Kraft und den Mut, neue Wege zu gehen. Selbst auf seiner Flucht aus dem Iran.
Du bist frei. Du kannst alles machen. Du kannst irgendwo hochspringen, laufen, alles. Parkour ist nicht für mich. Nicht eine Routine oder Sport, sondern es ist mein Leben.
Seit 2,5 Jahren lebt Ahmad in Hamburg und arbeitet ehrenamtlich als Rikscha-Pilot für den Verein Convenit. Sein bester Deutschkurs, der Austausch mit den Senioren.
Sie haben immer Geduld. Sie reden immer klar und deutlich. Ja, und wenn ich verstehe, das frage ich noch mal. Ehrenamt mit Senioren, das mache ich bis am Ende mein Leben. Ich mache tolle Trick. Extra für Sie.
Okay.
Ahmads Schwester Bafrin kam mit Visum nach Deutschland und hat einen Aufenthaltstitel. Sie macht sich Sorgen um ihren Bruder.
Es macht mich traurig. Also so mit Gericht läuft leider alles schief. Er macht alles, was er kann. Ja, mal sehen, was die noch mal also entscheiden.
Vor 4 Jahren hat Ahmad sich von seinen Eltern verabschiedet. Sie vermissen einander. Doch noch schwerer als der Verlust seiner Familie wiegt für ihn die Angst vor Abschiebung.
Bye-bye.
Zumindest im Gefängnis. Ja, sofort. Ohne Nachfragen. Und so. Das ist Risiko, das mache ich nicht. Niemals. Ich gebe nicht auf. Also wir geben nicht auf, ja.
Eine neue Chance. Ahmad hat einen Vorstellungstermin beim Hamburger Winterspektakel.
Wow. Hi. Hallo.
Willkommen. Danke schön, dass du da bist.
Danke sehr.
Dein neuer Arbeitsplatz, die Bühne.
Wow.
Der Regisseur unterbricht seine Probe. Bühne frei für Ahmad. Nach einer kurzen Einweisung soll er jetzt improvisieren. Eine kleine Rolle mit Sporteinlage.
Ja, super, super. Ich habe schon Videos von ihm gesehen und es ist einfach echt toll, was er für Skills hat, was er alles drauf hat. Und das ist für uns in der Show, gerade die Show, wie wir sie dieses Jahr planen, eine super Bereicherung.
Das ist mega. Ich finde, das ist krass. Das ist mein Job.
Dann die große Überraschung, ein Ausbildungsvertrag von der Eventagentur.
Ich kann nichts sagen, er ist der Beste in der Welt. Ja,
sein Mentor Marco ist der Überbringer.
Ich bin auch schon verheiratet.
Nach dem Bühnenjob geht's hier weiter für Ahmad, als Azubi zum Veranstaltungskaufmann. Gute Aussichten, auch für seine Zukunft in Freiheit.
Ja, toll. Also was für ein sympathischer junger Mann.
Ja, ein Glück hat das geklappt. Ich meine, das ist ja mal eine gute Geschichte, ne, in dem Zusammenhang.
Ja, und wie fit er ist. Ja, du kannst das ja besser beurteilen als ich, weil du ja selber so Sport
hast. Ja, klar, das sind Akrobaten, und die über Stock und Stein, über Mauern und Zäune einfach mit einem hohen Tempo irgendwie über die Dächer der Stadt so turnen. Eigentlich, ne? Ja, ist toll.
Und kannst du das auch bestätigen, dass eben, wenn man so eine extreme Körperbeherrschung hat, dass das auch mental eine Hilfe ist für die mentale Stärke?
Naja, weil man für sich alleine da ist, in dem Fall, was auch mein Sport gewesen ist, muss man natürlich sich hundertprozentig konzentrieren. Ich glaube, dass die Verbindung zwischen Körper und Geist und Konzentration eine ganz direkte ist. Und da geht es um die Wurst. Das macht also jeden Sportler aus, hundertprozentig, also Mannschaftssport. Aber gerade die Individualisten, ob es auf dem Pferd ist, beim Reiten oder in der Turnhalle oder auf dem Tennisplatz. Es ist ja auch bei den Tennisspielern unglaublich, über Stunden, jede Sekunde an jedem Ball, jeder Ball wird erkämpft und jeder Punkt hat man zwischendurch das Gefühl, ist am Ende der Kräfte angelangt. Aber das ist über Stunden eine große Leistung. Also das ist mental, ist da die körperliche Fitness, das geht miteinander her. Wenn der Körper nachlässt, geht, glaube ich, ist die Konzentration weg.
Es gibt so tolle Bilder von dir bei Stars in der Manege, weil du gerade das Reiten auch erwähnt hast. Da frage ich mich auch, wir können das mal angucken, wie man da, also wie sportlich man sein muss und wie lange man dafür trainieren muss, um sowas zu schaffen. Das steigert sich ja. Wie lange hast du dafür trainiert, für diesen Auftritt?
8 Wochen.
8 Wochen. Und,
also wir haben erst mal ein halbes Jahr vorher, als die sagten, Heino, du kannst wieder kommen. Ich war ja auf dem Hochseil und mit französischen Bodenakrobaten schon mal da.
Genau, ja.
Und so ein paar Jahre später haben sie gesagt, möchtest du wieder? Und da hatte ich die Veranstalter, also der Regisseur und die das machen in Monte Carlo getroffen, beim Zirkusfestival im Januar. Und ich habe gesagt, da war doch so eine Frau mit der ungarischen Post, mit den Pferden, also in abgespeckter Form. Die hatte 16 Pferde in der Manege, das war schon riesig.
Aber das ist auch schon allerhand. Also.
Ja, ich hatte den, glaube ich, 6, die durch immer pro Runde kommt eins rein und läuft dazwischen die Beine. Und dann musst du eine Longe greifen und irgendwann hast du halt diese quasi Postkutsche vor dir. Oder die Pferde auf der Postkutsche, die du hast. Und da haben wir dann, also hat Zirkus Krone hat geguckt, wo ist jemand, der im Winter, im Herbst Zeit hat, dass ich trainieren kann und die auch denn da sein kann mit ihren Pferden. Und das war denn in dem Jahr, dass ich 2 Monate Zeit hatte, irgendwie 2-3 Mal die Woche bin ich dahin und habe geübt und habe geguckt, dass wir da eine Geschichte hinkriegen, die wir dann an Weihnachten bei Krone machen.
Ja, Respekt. Und was für einen Sport machst du jetzt noch, heute noch? Also,
na, ich spiele seit 20 Jahren Polo. Und,
das immer noch?
Und ja, noch. Und dann macht man das, was man als Schauspieler macht, jeden Tag so ein bisschen.
Also im Fitnessstudio oder so?
Ja, ich gehe ungern ins Studio. Ich habe so ein Programm, was ich überall mitnehmen kann, ins Hotel und so, wo ich alleine machen kann. 2 kleine Dinger und
Hanteln.
Ja, 2 kleine Hanteln, die ich in jedem Jahr ausleihen kann. Wenn unten im Hotel irgendwie ein Fitnessraum ist, kann ich die 2 haben, 4 Wochen. Und ich bringe sie dann zurück. Das geht dann meistens. Oder ich nehme einen mit oder kaufe mir eins da für 12,50 €. Und so 2 Bänder, die ein bisschen was machen und muss man halt irgendwie gucken.
Ja, muss sein. Gerade vor allen Dingen, wenn man so dann in so einem Alter ist. Ich bin ja selber in dem Alter, muss man ja ein bisschen was tun für die Muskeln. Wir müssen unbedingt noch reingucken, also spielt ja so viel unterschiedliche Ermittler, habe ich am Anfang ja schon gesagt. Aber ein ganz besonderer ist ja Ingo Thiel. Mhm. Und da gucken wir mal kurz rein in die Folge, die nächstes Jahr dann zu sehen sein wird im ZDF und jetzt aber auch in der Mediathek, Die Frau ohne Gesicht.
Nach anfänglich starkem Bodennebel bleibt es meist bedeckt bei Höchsttemperaturen um die 9 Grad.
Ingo, schaust du mal kurz?
Was denn?
Hier ist gerade was reingekommen. Unbekannte weibliche Leiche auf gesperrter Landstraße bei Lürib.
Reifenspuren am gesamten Körper, wahrscheinlich mehrfach überrollt. Gesicht komplett entstellt, nicht mehr erkennbar.
Also, was haben wir? Unbekannte Tote, Größe 1,71, 60,3 Kilo schwer.
DNA und Fingerabdruck finden sich in keiner Datenbank, weder national noch international.
Allerdings ist jetzt schon klar, dass die Reifenspuren von 2 verschiedenen Fahrzeugen stammen.
Das läuft ein bisschen Schauer über den Rücken. Dieser Ingo Thiel, das ist ja noch mal was ganz anderes, weil den gab es ja, er ist ja leider gestorben.
Er ist kürzlich Jahr. Erst, ja, vor aber, ein paar Wochen verstorben. Ja.
Aber ist ja ein berühmter Kommissar gewesen, das also den gab es ja. Wie das ist das denn dann?
Das war ein Ermittlerstar in Deutschland. Ja, ja. Ingo ist, da ist ein Foto. In Mönchengladbach ein Mann mit einer unglaublichen Geduld, einer Sturheit, einer großem Humor, aber vor allem mit einer guten Nase und ist seinen Vorgesetzten ziemlich auf die Nerven gegangen, weil er immer große Teams gebraucht hat und es immer geschafft hat, oder ich glaube, er eine 99,9%ige Aufklärungsquote, die Fälle zu lösen. Und das ist diese Reihe, Ingo Thiel ist eine sogenannte True-Crime-Reihe. Wir machen überwiegend seine Fälle, die er mal zu Papier gebracht hat. Es gibt 2 Bücher, die Produzenten optioniert haben und gekauft haben, die Rechte. Und aus diesen Fällen, die er damals zu Papier gebracht hat, mit einem Autor, generieren sich die Filme. Wir haben, das ist der 7. und den wir gemacht haben, der überwiegend in Venedig spielt, weil eine Spur sofort über eine Jacke, das wird kurz angesprochen, nach Venedig führt. Und dann ist so fast 90% des Films findet in der Lagunenstadt statt. Ja.
Und ist das dann so, dass ihr im ständigen Austausch war, dass er auch geguckt hat, was ihr daraus macht?
Ja, er hat die Drehbücher vorgelegt bekommen. Er hat geguckt und hat Hinweise gegeben, hat gesagt, so würde ich das nicht machen. Das ist irgendwie, das ist eine gute Richtung und so weiter. Er hat bei den Dreharbeiten mehrfach war er dabei. Es gab immer jedes Mal ein großes Dinner mit ihm und seiner Frau. Und er hat den Drehort besucht, auch wenn wir nicht in Köln, wir haben meistens in Köln und Mönchengladbach gedreht. Aber zum Beispiel die Venedig-Sachen, die alle innen waren, sind in Prag gewesen. Wir haben den letzten Film komplett in Prag und dann eine gute Woche in Venedig, um draußen das auch zu kriegen, was man braucht, wenn man Venedig erzählen möchte.
Ist ja dann auch nicht ohne, ne? wenn der Ingo dann auf einmal nicht mehr da ist.
Das war sehr traurig. Das war eine überraschende Nachricht und das ist eine sehr kurze Geschichte gewesen. Und Ingo ist mein Jahrgang. Und man hat sich über die Jahre sehr gemocht. Man hat sich angefreundet. Wir haben uns zum Geburtstag gratuliert, zu Weihnachten geschrieben. Ich konnte ihn während der Dreharbeiten, wenn ich da irgendetwas nicht weiter wusste oder sagte, ich dachte irgendwie, das klingt komisch, wieso ist das jetzt so erzählt, wieso, das wirkt komisch. Ich konnte ihn immer anrufen, innerhalb von einer halben Stunde gab es einen Rückruf. Und der war bis zum Schluss, war er im operativen Dienst, war er ein Star in der Szene. Ja.
Das ist hart. Wir haben noch was, das hat überhaupt nichts mit unserem Alltag zu tun, sondern es ist einmal eine Frage, die man sich ja generell stellen sollte, wie man im Alter leben möchte nämlich. Und man weiß ja nicht, wie fit man sein wird, ob man Pflege braucht und man möchte trotzdem weitestgehend selbstbestimmt leben. Eine Möglichkeit, wie das aussehen könnte, die zeigt Ihnen jetzt Karin Rowoldt.
Open Derp to Hus in Bosvliet bei Glückstadt. Rosi, Gerd, Irmi und Karl-Heinz leben in einer Seniorenwohngemeinschaft hinterm Deich. Kleine Obstpause. Sie sind alle ganz verschieden. Manche haben Demenz, die einen sind noch sehr mobil, andere deutlich eingeschränkt. Doch eines haben sie gemeinsam. Ihren Lebensabend wollen sie nicht alleine verbringen.
Ich bin der Neue, ja.
Karl-Heinz ist vor 4 Monaten hier eingezogen. Eine große Veränderung für den 90-jährigen Witwer.
Ich bin hier mit offenen Armen aufgenommen. Und ich habe versucht, mich einzufügen. Und ich denke, das ist mir gelungen.
Hier gibt's immer was zu gucken. Kleine Vögel und große Schiffe.
Und hier kann man hinten die Elbe sehen. Wir sehen hier die großen Pötte vorbeikommen. Ich habe oben, mein Zimmer ist oben.
Angeblich der beste Blick auf die Schiffe. Karl-Heinz würde das auch gerne mal sehen. Allerdings...
Wenn wir die Pötte hier sehen und nach oben laufen, dann sind die Pötte schon vorbei.
Zurzeit leben sie hier zu siebt. Manche sind stark eingeschränkt. Doch auch sie genießen das liebevolle Miteinander.
Ja, ne? Ja, alles gut.
Wir wollen ein paar Schneemänner basteln, die wir dann in die Fenster stellen können.
Unterstützt werden die Bewohner von Haushalts- und Pflegekräften. Auch mit Bastelangeboten.
So, ich schieb den Stuhl in.
Jeder macht so viel er kann oder will. Selbst Gerd und Karl-Heinz, die eigentlich mit Handarbeiten nichts am Hut haben, freuen sich über die gemeinsame Aktivität. Da sie eine so kleine Gruppe sind und immer dieselben Mitarbeiterinnen kommen, fühlt sich alles vertraut an. So können sich auch die Demenzerkrankten leichter darauf einlassen.
Ich fühle mich hier sauwohl. Wir haben hier tolle Leute. Ne? Wir nehmen, die nehmen uns mal in den Arm, wir nehmen die mal in den Arm. Wir haben ein gutes Verhältnis, wir duzen uns. Ne? Und das ist alles liebevoll.
Sich im Alter so wohlfühlen zu können, genau das war das Ziel von Andreas Bunge, als er vor 20 Jahren die Idee zu dieser Wohnform hatte und dafür einen alten Reiterhof umbaute.
Ich bin examinierter Altenpfleger und Pflegedienstleitung. Und da musste ich Praktikas machen in stationären Einrichtungen. Und das hat mir nicht so gefallen. Die hatten da Duschpläne zum Teil und all so eine Sachen. Das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Und da habe ich zu meiner Frau mal gesagt, irgendeinen Abend, weißt du was, wir machen jetzt eine WG auf, das ist mir egal.
Drinnen beim Basteln wird es plötzlich unruhig. Gerd hat es eilig.
So, ihr könnt mir langsam folgen.
Ein Containerschiff kommt. Die Gelegenheit, Karl-Heinz den Blick aus dem ersten Stock zu zeigen.
Schöner Anblick da. Aber es ist kein Schiff da.
Sie waren zu spät, das Schiff längst weg.
Ja.
Seit 6,5 Jahren lebt Gerd in der WG. Er genießt die Abwechslung. Mal mit den Mitbewohnern schnacken, alleine Schiffe und Vögel beobachten oder mal in den Stall direkt am Haus gehen und nach Pferden und Esel gucken. Denn denen ist völlig egal, wie alt oder fit jemand ist.
Hallo, ich habe gerade gedacht, wenn du mal 90 bist, das könnte auch was für dich sein. Pferde sind da, Schiffe von wegen Kapitänssohn und
ja,
so
ja.
Als Perspektive.
Ja, sag mir nachher, wo das ist. Gucken wir mal vorbei.
Ich komme auch. Ich komme dann auch vorbei. Nee, wirklich, ich finde so eine WG ist ein schönes Modell.
Ein Modell, absolut, ja.
Hast du Weihnachtsrituale? Es ist ja nur nicht mehr lange hin bis Weihnachten.
Ja, es gibt jeder hat doch so seinen Weihnachtsfilm,
ja,
den er guckt. Also manche freuen sich jedes Mal auf Sissi oder den kleinen Prinz dann, oder Benjamin Blümchen und der Weihnachtsmann.
Liebe, ich tatsächlich liebe.
Ja, ja. Den kleinen Prinz liebst du?
Nein, tatsächlich liebe den Film.
Ja, tatsächlich liebe.
Liebe.
Ach so, ich habe verstanden. Tatsächlich liebe ich.
Oh, jetzt kommt schon die Musik. Und du, was guckst du?
Bruce Willis, den ersten. Die Hard. Ja. McClane fliegt nach Los Angeles, um zum Weihnachtsfest zu kommen, kommt in diesen Tower von den Japanern und alles geht kopfüber und er rettet die Welt.
Okay, das ist
so ein Weihnachtsfilm.
Das ist ein schönes Schlusswort, ein schöner Weihnachtsfilm. So, morgen kommt Albrecht von Lucke, Historiker. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Schönen Abend und vielen Dank, lieber Heinz.
Sehr gerne.